Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, dem Podcast der Gartenkoop Freiburg. Heute zum letzten Mal hier im regulären Programm von Radio Dreieckland. Wir werden in Zukunft das Logbuch Solawi einfach nur noch als Web-Podcast produzieren. Ich schaffe es einfach nicht mehr, das monatlich auf die Beine zu kriegen und diesen Druck dahinter zu haben. Das gefällt mir nicht. Ich werde einfach, wenn ich was Gutes habe, dann publiziere ich das weiterhin auf unserer Website und schicke die Mails über den Solawi-Verteiler. Genau, ihr könnt also weiterhin den Podcast abonnieren. Im freien Radionetz wird es auch auftauchen, die Sendung, aber wir haben jetzt keinen festen Sendeplatz mehr bei Radio Dreieckland. Wer das hier eh immer am Computer hört, für den wird sich nicht viel ändern. Wer uns über die UKW-Frequenz 102,3 MHz irgendwie hört, der wird in Zukunft da keine Chance mehr haben. Heute haben wir als Abschluss einen Vortrag dokumentiert beim Agrikulturfestival 2016. Bio mit Hartz IV, da ist eine Autorin, die ein Buch darüber geschrieben hat und nachher stellt noch Philipp von den Agronauten den Versuch vor, den sie selbst dargestellt haben und die Diskussion ist auch noch mit hinten dran. Es wird kurz unterbrochen, der ganze Vortrag, von einer kleinen Musikpause nach dem Vortrag von der Autorin und genau, das war's dann. Verantwortlich für die Sendung ist Fabian und wir hören uns dann irgendwann wieder, wenn mir mal wieder was Nettes über den Weg läuft und ich ein gutes Material für euch irgendwie zur Verfügung stellen kann. Viel Spaß bei der Sendung.
Herzlich willkommen zum Vortrag und zur Diskussion Bio mit Hartz IV. Wir werden beginnen mit einem Vortrag von Rosa Wolf, Buchautorin aus München, die so ein Selbstexperiment einen Monat lang gemacht hat. Und Rosa, ich übergebe gleich mal an dich.
Also, grüß Gott. Also Sie haben mich jetzt hier da so von dieser wunderbaren Musik sehr ganz tapfer verabschiedet. Das finde ich ja sehr bewundernswert. Aber die nächste Konkurrenz lauert, glaube ich, schon. Da ist nämlich irgendwie jemand ja schon zur nächsten Musikveranstaltung. Jetzt müssen wir mal gucken. Also im Vorfeld hieß es, ich soll einen Dreiviertelstunde langen Vortrag halten, dann erzählt noch jemand, also dann erzählt ihr über euren Versuch und dann gibt es Diskussion. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so lange werden soll. Ich denke mal, dass es vielleicht nicht ganz so lange sein soll. Ich sage mal noch kurz was zu meinem Namen. Rosa Wolf, als Rosa Wolf bin ich angekündigt. Rosa Wolf steht auch auf den Büchern. Das heißt ich zwar nicht wirklich so, oder nicht ganz, sondern ich heiße Roji Korforkosch. Das kann kein Mensch, wenn das zum ersten Mal hört, irgendwie sich merken oder aussprechen. Aber Korforkosch ist ungarisch und heißt Wolf. Rosika ist das Röslein, der Laden, also Rosa Wolf lag dann da. Ich dachte mir, man soll ja über das Buch reden und wenn man darüber reden soll, muss man den Namen der Autorin aussprechen können. Also habe ich es eingedeutscht, also nicht um jetzt hier irgendwie so zu verbergen, dass ich auch einen Migrationshintergrund habe, sozusagen in zweiter Generation, sondern einfach um es ein bisschen leichter zu machen. Farm aber Bio. Da fragt man sich, erstmal, ist das möglich? Dass es möglich ist, habe ich, glaube ich, bewiesen. Und dazu, dass es möglich ist, werden ja hier ein paar, also vor allem jetzt Philipp, auch was erzählen. Da muss ich mich gar nicht lange mit aufhalten, ob es möglich ist. Die Frage ist, wozu ist es nötig, wozu ist es gut, wozu soll das jetzt nötig sein, dass man mit Hartz IV bekommt, also wenig Geld hat, dass man davon auch noch das wenige Geld in den Bioladen trägt. So ist es mir auch zum Beispiel passiert, als ich mal in München in eine linke Buchhandlung reingegangen bin, ganz am Anfang, um das Buch irgendwie zu zeigen. Da ist der gleich, also ich kannte den schon lange, aber der ist gleich in die Luft gegangen und hat gesagt, Bio, arm, aber Bio, was denn noch? Was denn noch alles? Ja, also so ungefähr, als wäre das eine wahnsinnige Zumutung, als käme ich jetzt dann her und würde ganz unverschämt unverschämterweise verlangen, dass die armen Leute ihr weniges Geld für Bio ausgeben. Die Frage, auch wozu ist es gut, da fragt man sich, ist es für den Einzelnen gut, ist es für die Gemeinschaft gut, fangen wir mal an mit der Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft ist es im Grunde, kann man fast sagen, klingt jetzt verrückt, wenn ich das jetzt sage, aber eigentlich von untergeordneter Bedeutung, denn die großen Umweltschäden bei uns werden eigentlich nicht von den armen Leuten angerichtet. Ja? Also Umweltschäden sind ein Reichtumsproblem und kein Armutsproblem bei uns auf jeden Fall. Denn es sind nicht die Armen, die Hartz-IVler oder die mit den kleinen Renten oder die mit dem Mindestlohn oder die mit dem BAföG, das sind jetzt nicht die, die mehrere Wohnsitze haben, jeweils sehr großzügig bestückt und die im Porsche Cayenne dann irgendwie so regelmäßig hin und her pendeln von einem Wohnsitz zum anderen. Ich rede jetzt nicht von den Fernreisen und so weiter. Ne? Also das ist nicht das Problem. Also die Leute, wer wirklich so richtig wenig Geld hat, ist meistens mit seinem Konsum umweltkonformer, selbst wenn er bei Aldi oder Lidl einkauft. Und das fällt mir auch schwer, das zu sagen, weil Aldi oder Lidl gehört für mich wirklich so zu dem ganz Bösen, so genauso wie Nestle, Monsanto, TTIP, CETA, das ist für mich alles eine Linie. Trotzdem ist der Schaden, denke ich, wenn jetzt jemand mit ganz wenig Geld sich seine Gurke bei Aldi oder bei Lidl holt, ist nicht das ganz große Drama. Was bleibt noch? Also für die Gemeinschaft ist es ein bisschen von untergeordneter Bedeutung, aber es ist, denke ich, für den Einzelnen sehr wichtig. Vielleicht nicht für den, der sich gar nicht interessiert. Also für mich war die Situation, also ich erzähle mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ich habe das nicht aus Jux und Dollerei probiert, sondern ich war schlicht und einfach pleite. Das war 2009, Bankenkrisen, es haben so und so viele Magazine, auch Lifestyle-Magazine haben geschlossen. Ich hatte selber eine eigene Zeitschrift, ein Weinmagazin, das war pleite. Und ich hatte einen Auftraggeber, neben aus dem Burda Verlag, ein Gourmet-Magazin, das hat dann auch dicht gemacht und dann hatte ich schlicht einfach kein Einkommen mehr. Wenn man so als Freiberufler von einem Tag auf anderen keinen Auftrag hat, dann hat man auch kein Arbeitslosengeld. Wenn man alles Geld vorher mit dem Kind verjubelt hat, dann ist also auch keine Rücklagen da. Das heißt, ich war richtig, richtig pleite und wusste, der nächste Schritt, wenn sich nicht dramatisch was ändert, ist Hartz IV. Und dann wollte ich mal wissen, wie das geht. Und meine größte Sorge, muss ich gestehen, also ich schreibe halt seit langem über Essen und Trinken, und zwar über gutes Essen und Trinken. Und meine größte Sorge war tatsächlich, wie ich mich dann noch anständig in jeder Hinsicht ernähren könnte. Anständig so, dass es schmeckt, anständig aber auch, dass es dann meinen Ansprüchen genügt, die eben einen verantwortungsvollen, einen enkeltauglichen Konsum mir nahelegen. Und dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich gesehen, weil ich mir mal diese Zahlen besorgt und festgestellt, 132,71 Euro waren damals angesetzt für Essen, inklusive Genussmittel, also Zigaretten, Gott sei Dank ist nicht mein Problem. Und es sind also umgerechnet 4,35 Euro am Tag damals gewesen, inzwischen wurde es ein bisschen erhöht, also jetzt sind wir bei, was weiß ich, vielleicht 4,50, 4,70, ich weiß es nicht, ihr habt es mit 4,50 versucht, habt ihr das ausgerechnet, ist das was Aktuelles? Das ist wenig, bitter wenig und dann wollte ich einfach mal schauen, ob ich das schaffe und habe es eben ausprobiert und habe es dokumentiert. Ich habe das dann eben so tagebuchartig als Selbstversuch aufgeschrieben und inklusive der Rezepte, die aus der Zeit, aus diesem Monat, und dann stieß es ja Gott sei Dank auf Interesse. Hatte da großes Glück und dann habe ich noch hinterher ein Kochbuch nachgeschoben. Die Rezepte überschneiden sich nicht. Das zweite Buch, das habe ich auch gerade erst aktualisiert. Bin also nochmal, weil es ja doch ein paar Jahre alt war, nochmal rumgegangen mit dem Buch in den Bioladen und habe die Preise nochmal neu berechnet. Also bei jedem Gericht stehen die Preise dabei und im großen Kochbuch, das teuerste Gericht war damals 2,50, jetzt ist es bei 2,80 pro Person. Hört man es gut? Ist es so? Ah, Entschuldigung, dann. Ich hoffe, Sie haben bis jetzt so ein bisschen was gehört. Ja. Ja. Warum ist es vielleicht für den Einzelnen, der wenig Geld hat, sinnvoll, sein Geld in den Bioladen zu tragen und nicht einfach zu sagen, jetzt habe ich ganz wenig und jetzt schaue ich, dass ich gehe ich mit dem 20er mit zum Discounter und gucke, dass ich da so viel wie möglich Menge rausschleppe. denke, bei uns ist das Problem, in unserer Gesellschaft ist das Problem nicht, dass man, wenn man jetzt arbeitslos wird, einen Job verliert, dass man von einem auf den anderen Tag hungern muss. Das ist nicht der Punkt. Die Not ist nicht, nicht im ersten Moment materiell. Aber die Not, die uns als allererstes anfällt, und zwar wirklich schlagartig, von einer Sekunde auf die andere, ist eigentlich eher eine seelische Not. Dass man sich ausgegrenzt fühlt, dass man sich nicht mehr gebraucht fühlt, dass man sich abgelehnt fühlt, man hat irgendwie die Zugehörigkeit zur die Eintritt, man hat eigentlich mit der Arbeit die Eintrittskarte in die Gesellschaft verloren. Und das ist das Bittere. Man fühlt sich von einem Moment auf den anderen, fühlt man sich auch anders. Und da ist die Gefahr ja relativ groß, dass man dann in eine Depression abrutscht oder eben in sich hängen lässt. Und da denke ich, so erlebe ich das, ist wirklich zu sagen, ich möchte mich nicht abschieben lassen. Ich lasse mich nicht abschieben zu allen. Ich lasse mich jetzt nicht abschieben irgendwie und sage irgendwie, für mich gibt es nichts, für mich ist jetzt anständig Essen irgendwie erledigt, sondern ich beharre noch darauf, ich möchte Haltung bewahren. Und das ist für mich dann zum Beispiel der Gang in den Bioladen, eben auch nicht zum Discounter, um dort Bio-Lebensmittel zu kaufen. Das ist mühsam, das ist ein eigenes Thema. Aber ich gehe wirklich rein und sage mir, auch wenn ich ganz wenig Geld habe, für die schönste Kartoffel, die ich mir dort lose raussuchen kann, und für die beste Karotte reicht es dann doch immer noch. Und es hat auch tatsächlich was mit Würde und Selbstbehauptung zu tun. Und das hat mich mal, ich habe jetzt viel Post gekriegt da drauf, oder E-Mails irgendwie auf die Bücher, oder auf das erste vor allem. Also viele haben sich aufgeregt und haben gesagt, Gott, was für eine Zumutung, was für eine blöde Idee, das geht doch gar nicht, das kann man doch nicht. Andere wiederum, oft Familien, die haben dann geschrieben, mein Gott, was soll das Ganze, was soll das gerade hier, das laute, lautstarke, was soll das alles? So leben wir seit Jahren, genau so machen wir es schon ewig. Und eine Frau hat mal geschrieben, die sagt, ich habe jetzt mein ganzes Leben gearbeitet, ich bin Ende 50, ich habe gerade meinen Job verloren. Ich war eigentlich immer ein kultivierter Mensch, der so überall dazugehörte. Und jetzt bin ich plötzlich raus und fühle mich ausgegrenzt. Und ich habe das Gefühl, das Buch, als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, mir ist ein Stück weit meine Würde wiedergegeben. Und darum geht es eigentlich in erster Linie. Und natürlich auch, klar, also wenn man zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der ist 32, also seit 32 Jahren, das finde ich klar, da möchte man halt auch irgendwie so leben, dass man nicht den Planeten komplett ruiniert. Man möchte enkeltauglich, ist ein schönes Wort, das ich eben kürzlich mal gehört habe, man möchte so leben, dass man einfach rücksichtsvoll konsumiert. Ich denke, mit fast allem, was zu dem Thema zu sagen wäre, sind wir uns ja hier so ganz, ganz einer Meinung. Und trotzdem möchte ich jetzt ein paar Gedanken noch bringen. Denn ich denke, Ernährung ist ein unglaublich wichtiges Thema und es ist ein Thema, das in seiner Dimension unterschätzt wird. Vielleicht sogar von Ihnen. Denn auch wenn also Bio und Regional ist viel die Rede und verschnippelt ist, es wird Gemüse gerettet, die wahre Dimension ist trotzdem, denke ich, immer noch unterschätzt. Und Ernährung ist ein Thema, das alle politischen Bereiche umfasst. Ernährung ist ein ökologisches Thema. Es geht um Zerstörung von Landschaften, Beispiel Regenwald, der für Rinderweiden, Soja oder das Kokosplantagen abgeholzt wird. Beispiel das südspanische Almeria, wo für Obst- und Gemüseanbau, noch dazu in Bioqualität, ganze Landstriche in Wüste verwandelt werden. Beispiel der Einsatz von Ackergiften und Antibiotika bei uns. Und übrigens, in Deutschland hat man immer das Gefühl, wir sind hier so das ökologische Land, wir sind hier in Deutschland ist das Umweltbewusstsein zu Hause. Dazu nur eine einzige Zahl, 2015 war das Jahr, in dem bei uns in der Landwirtschaft mehr Gift eingesetzt wurde als je zuvor. Also so viel zum steigenden Umweltbewusstsein. Ernährung ist ein ökonomisches Thema, es geht um viel Geld, es geht um Milliardensubventionen und um Milliardenspekulationen. Ernährung ist ein global-soziales Thema, denn es geht um Gerechtigkeit, es geht darum, dass unsere Teller voll sind und in anderen Teilen der Welt die Teller leer und dass beides miteinander zu tun hat. Ernährung ist ein arbeitsmarktpolitisches Thema, der Ökolandbau beispielsweise beschäftigt mehr Menschen und zu besseren Konditionen als die chemisch-industrielle Landwirtschaft. Ernährung ist ein gesundheitspolitisches Thema, vielleicht eine Zahl, die Sie noch nicht kennen. Mehr als 70 Milliarden Euro jedes Jahr bezahlen wir in diesem Land für die Behandlung von ernährungsbedingten Krankheiten. Ernährung ist ein moralisches Thema natürlich, was den Umgang mit Nutztieren betrifft zum Beispiel. Dürfen wir Tiere töten, um sie zu essen? Wenn ja, wie sollen die Bedingungen sein, unter denen sie ihr kurzes Leben verbringen? Ernährung ist ein kulturelles, auch ein interkulturelles Thema. Die Zubereitung von Nahrung ist eine der ältesten Kulturleistungen des Menschen. Der Austausch von Nahrungsmitteln auf dem Handelswege war immer auch ein kultureller Austausch. Und das ist etwas, was man bei aller berechtigten Forderung nach regionalen Lebensmitteln vielleicht auch ein bisschen mitbedenken soll. Ernährung ist ein energiepolitisches Thema. Die Energiewende wird ohne Ernährungswende kaum gelingen, denn ein Großteil der Energie fließt in die Produktion, in die Verarbeitung und in den Transport von Lebensmitteln. Ernährung ist ein Thema auch Leben und Tod. Nehmen wir zum Vergleich die Atomkraft, eine kaum beherrschbare Technologie, die im Katastrophenfall zahlreiche Tote fordert und ganze Landstriche unbewohnbar macht. Ich vermute, alle, die wir hier sitzen, sind ja gegen Atomkraft. Geht es bei der Ernährung wirklich um weniger? An Unterernährung, an Mangel- oder Fehlernährung sterben jedes Jahr Millionen Menschen. Durch Vernichtung von Regenwäldern und traditionellen Kulturlandschaften verwandeln sich riesige Landstriche in tote Böden. Eine an Wachstum orientierte, fehlgesteuerte Landwirtschaft hat bereits jetzt Katastrophen angerichtet, die mehreren Fukushimas, Tschernobyls oder auch Hiroshima-Bomben entsprechen. Klingt ein bisschen irre, wenn Sie ein bisschen nachdenken, denke ich, es stimmt so. Was auf den Äckern der Welt gesät und geerntet wird, landet günstigenfalls, oft ja auch nicht, wie Rakosprit, auf dem Teller. Und die Frage ist, ob es möglich ist, sich als Einzelner beim Essen so zu verhalten, dass es umwelt- und sozialverträglich ist und dass der Konsum von Lebensmitteln enkeltauglich ist. Und ich denke, dass was eigentlich vielleicht die gesamtgesellschaftliche Relevanz von dem Thema Arm, aber Bio, also ist es möglich, von den wenigen Geld sich Bio zu ernähren, ist gar nicht, dass man jetzt damit die Leute nötigt von den wenigen Geld, sondern es ist aber wirklich ein Argument gegen all die vielen, und die gibt es, die wirklich genug Geld haben und immer sagen, Bio ist mir zu teuer. Und denen kann man wirklich entgegensetzen, wenn es mit dem wenigen Geld gibt, hast du einfach keine Rechtfertigung mehr dafür, mit deinem Sucht da, mit deinem SUV irgendwie vor Aldi vorzufahren und dich dann nicht einzudecken. Dann ist auch noch, stellt sich die Frage der individuellen Verantwortlichkeit. Ich erinnere mich jetzt an eine Veranstaltung im Münchner Klimaherbst, das war letzten Herbst. Da hat ein altlinker Vordenker, Elmar Altvater, weiß nicht, wer sich noch an ihn erinnert, hat dann die Eröffnungsrede gehalten. Und das Oberthema der ganzen Veranstaltung war, es reicht. Und Untertitel, wie viel haben, braucht es sein. Der Altvater widersprach Erich Fromm, der irgendwann mal ein optimales Konsumniveau ausgemacht und empfohlen hat. Und Altvater zitierte dagegen genüsslich Meister Eckhart, der sinngemäß gesagt hatte, diejenigen, die freiwillig Verzicht üben, seien in Wahrheit Esel. Und er selbst, Altvater, hat noch einen draufgesetzt und nannte die Bemühungen, durch individuelles Verhalten die Welt zu verbessern, überheblich. Nicht der Einzelne solle tätig werden, sondern die Politik. Und da habe ich mich irrsinnig geärgert, als ich das gehört habe, und habe mir erst mal nur gedacht, Esel sind doch gute Tiere. Aber vor allem ist es sehr bequem für den Einzelnen, der sich so weiterhin ungeniert sein billiges Schnitzel einverleiben kann, während er am Stammtisch über die Politik rechtet, die nicht tätig wird und endlich mit der Agrarpolitik aufräumt, die dieses billige Schnitzel erst ermöglicht. Ich finde die Argumentation nicht nur faul und zynisch, sondern sachlich falsch. Unsere politische Verantwortung erschöpft sich nicht im Wahlgang. Als Konsumenten haben wir es in der Hand und sind damit auch in der Pflicht, den Politikern Signale zu geben. Denn nicht zu Unrecht, sagen die Politiker wiederum, wenn sie auf den Missstand des billigen Fleisches angesprochen werden, die Leute wollen es offenbar nicht anders, denn sie kaufen die billigen Sachen. Erst kürzlich ergaben Umfragen, dass Kunden bereit wären, einen Aufpreis von 6,50 Euro pro Kilo hinzunehmen, wenn dafür das Fleisch aus artgerechter Haltung käme. Leider sagen die Leute bei Umfragen offenbar nicht die Wahrheit, denn in Wirklichkeit entscheiden sie sich dann in der Regel doch für die billige Variante. Wir können und ich denke, wir sollen und müssen Politiker durch unser Einkaufsverhalten ermuntern, in unserem Sinne tätig zu werden. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir eigentlich kaum das Recht, anderen Vorwürfe zu machen, wenn sich nichts ändert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich kann jetzt noch irgendwie vielleicht ein paar Gedanken bringen, was überhaupt Essen mit Wachstum zu tun hat. Denn Essen ist ein insofern ein interessanter Sonderfall. Ich sage mal ein paar Sätze und dann denke ich, sollte man bis bald zu euch kommen. Mit dem Wachstum ist es so, dass Essen ist ein besonderes Konsumgut, weil es ist das Einzige, das wir uns einverleiben. Ja? Also ich kann zum Beispiel, wenn ich Bücher oder CDs oder Klamotten, ich kann von allem unbegrenzt konsumieren, soweit das Geld reicht, soweit der Kleiderschrank irgendwie die Größe der Wohnung reicht. Beim Essen geht es nicht. Beim Essen habe ich einfach, gibt es natürliche Grenzen. Man hat einen bestimmten, also die Bevölkerungszahl in Deutschland ist irgendwie seit Jahrzehnten nicht gewachsen. Der individuelle Kalorienbedarf geht mangels Bewegung eher zurück irgendwie und auch so das, was man so individuell in die Breite wachsen kann, ist auch ziemlich ausgereizt. Also da wächst eigentlich nichts. Trotzdem ist die Gesellschaft ja immer auf Wachstum auf und irgendwie, wenn man dann so ein bisschen irgendwie grün links ist, dann ist man halt für grünes Wachstum, was aber halt auch ein Wachstum ist. Und da ist die Frage, wie kommt es beim Essen überhaupt zustande? Und beim Essen kommt es einfach zustande durch Veredelung. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Karotte kaufe und sie selber zubereite, dann hat an der Karotte der Bauer was verdient und der Händler, der Zwischenhandel, Basta. Wenn ich mir jetzt eine Karotte kaufe, die vorgekocht und in Dosen abgefüllt ist oder tiefgefroren, dann verdient daran noch der die Dosen herstellt, der die Karotten einfüllt oder der sie tiefkühlt oder der die Verpackung herstellt, schon ein bisschen eine größere Wertschöpfungskette. Wenn jetzt die Karotte irgendwie mit anderen Lebensmitteln zusammen, anderen Zutaten zusammen verarbeitet wird zu einem Fertiggericht, dann verdienen noch mehr Leute dran. Dann verdient nämlich der Bauer mit der Karotte, dann verdient der Verpackungsmensch, dann verdienen plötzlich aber auch Lebensmittelchemiker, die in ihren Laboren dann plötzlich einen Geschmack an die Sache bringen müssen und so weiter. Das Ganze gipfelt, also der Extremfall dieser Wertschöpfungskette, dieser Veredelung, sind im Moment die Kaffeekapseln. Also wo sozusagen eine minimale Menge an Material maximal verpackt und verkleinert irgendwie wird. Und selbst im Bioladen, muss man sagen, findet man halt auch immer mehr veredelte Produkte. Ich finde halt auch im Bioladen also eine riesen Kühlregale voll eingeschweißter Produkte und auch immer kleinere Päckchen. Auch die einzeln verpackten Pralinchen sind auch nicht mehr irgendwie aus dem Bioladen völlig weg. Also das heißt, Wachstum findet da statt, wo es immer mehr irgendwie so ins Detail geht und wo immer mehr Leute irgendwie ihre Finger im Spiel haben bei der Herstellung von Lebensmitteln. So, jetzt versuche ich mal hier ein bisschen was wegzulassen und zurück dahin zu kommen, wo wir dann rausgehen soll. Ja, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und das war eine für mich sehr überraschende Erfahrung. Ich habe gedacht, ich würde jetzt in diesem Monat, in diesen 30 Tagen sehr entbehrungsreich leben. Und die ersten Tage waren schwierig und mühsam und was ich dann gemerkt habe, hat mich sehr verblüfft und es ist auch ein bisschen, ich sage das nicht, man muss das wirklich mit aller Vorsicht sagen, weil es geht wirklich überhaupt nicht darum, also Verzicht zu idealisieren, Armut zu schön zu reden, Armut ist nicht schön, Verzicht ist schmerzhaft, aber ich habe in dieser Zeit besonders gut gegessen. Und zwar warum? Weil ich tatsächlich durch Zeichen, Aufmerksamkeit kann ich fehlendes Geld offenbar überkommen, mehr als kompensieren. Also ich hatte nicht das Geld, 8 Uhr nebenher zu essen. Normalerweise ist es so, man ist unterwegs, man hat ein klein bisschen Hunger, man schaut, man holt sich irgendwas, isst es, denkt nicht drüber nach, der Genuss irgendwie ist mittelmäßig, alles ist offen so. Ich musste mir von diesem wenigen Geld, ich musste alles selbst zubereiten. Also es war nicht möglich, irgendeinen fertigen Keks zu kaufen oder irgendwas fertig. Dafür reicht das Geld nicht. Das heißt, ich musste selber kochen. Ich musste wirklich drauf achten. Ich musste auch im Grunde planen. Also wenn ich also weggegangen bin, längere Zeit, dann war wirklich die Frage, bin ich jetzt so lange weg, dass ich mir was mitnehmen muss? Also dann macht man sich wirklich eine liebevolle Stulle, so wie ganz, ganz früher, ja. Oder kommt man rechtzeitig wieder nach Hause, um dort zu kochen? Auf jeden Fall war jedes einzelne Essen, habe ich mir liebevoll zubereitet und habe es wirklich zelebriert. Und es hat mir mehr Spaß gemacht als das meiste, als vieles, was man sonst so 8 Uhr nebenher isst. Also so viel dazu noch. Und ich denke, viele andere Sachen kommen vielleicht bei der Diskussion. Jetzt mache ich einfach hier mal einen Punkt, damit hier. Damit der Philipp zu Wort kommt.
Beziehungsweise, also erstmal vielen Dank.
erzählen darüber, wie es zu dem Experiment kam, das wir gemacht haben. Ich bin Philipp Beckenburg von Agronauten und wir machen ganz viele verschiedene Projekte. Also wir organisieren auch hier beim Agrikulturfestival mit, wie ihr hier mitbekommen habt. Und eine unserer Projektideen war auch diese Frage, ob Bio quasi was für eine Elite ist und ob ein Teil der Bevölkerung davon einfach ausgeschlossen ist. Oder ob Bio was ist, was sich im Prinzip alle leisten können. Erstmal wird man denken, okay, Bio ist auf jeden Fall was für eher wohlhabende Leute. Das ist ja wahrscheinlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie es statistisch gesehen ist in Deutschland, aber man würde wahrscheinlich denken, dass es besser verdienende Leute vielleicht überproportional anzutreffen sind im Allnatura. Kann sein oder auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, wir machen ein Projekt mit Menschen, die von Hartz IV leben müssen und versuchen mal einen Monat lang mit denen zusammen, also nur von Hartz IV Budget und nur von Bio-Lebensmitteln zu leben. Wir haben einen Projektantrag geschrieben, der wurde aber abgelehnt und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir kein Budget haben, dann machen wir es vielleicht einfach selbst. Und wir sind zwar keine Hartz-IV-Empfänger, sondern Studierende und ich bin selbstständig. Und dann haben wir einen Monat lang immer aufgeschrieben, was wir gegessen haben, beziehungsweise mit den 4,50 Euro am Tag, die einem Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin zur Verfügung stehen, ausschließlich Bio-Lebensmittel einzukaufen. Und der Versuch ging ging jetzt vor 3 Tagen zu Ende. Wir haben es so geteilt, dass wir direkt zum Agrikulturfestival fertig werden. Und vielleicht einfach mal zum Mikrofon weiter, dann sagt ihr ein paar Worte über die Erfahrung.
Ich heiße Sarah, bin Studentin und wir wohnen alle zusammen und wir haben zusammen das Experiment durchgeführt.
Ja, ich heiße Erika.
Ich heiße Thibaut.
Okay, dann kurz zu unserer Erfahrung. Wir waren alle ziemlich zufrieden mit unserer Erfahrung und haben eigentlich ziemlich viel davon gelernt. Wir haben aber natürlich Schwierigkeiten gehabt. Gemüse ist echt teuer. Wenn man in Allnatura Gemüse einkauft, das ist einfach abgefahren. Und Erika ist laktoseintolerant und es gab da einige Probleme, dann biologisch laktosefreie Produkte zu kaufen. Er isst beide Fleisch, das war auch ziemlich teuer.
Das meiste ist auch, dass zum Beispiel Sarah ist Vegetarier und die Gemüse, das wir in Allnatura gesehen haben, waren immer zu teuer. Am Markt auch, die Regionalprodukte waren immer auch viel zu teuer. Und dann werden einfach sehr viel Zeit gebracht, zu gucken, wo wir diese Gemüse kaufen könnten oder andere Produkte. Und wir sind gelandet zum Beispiel im Pennymarkt und Norma. Und die haben eigentlich Tomaten und Biotomaten, Biogurken, Biozwiebeln und so weiter. Für Paprika so gefunden für sehr günstige Preise, aber natürlich die kommen aus Israel oder Niederlande oder Spanien zum Beispiel. Und ich hatte besonders Probleme, weil ich laktoseintolerant bin, so dass vielleicht das auch günstige Produkte so wie Joghurt, Quark oder Butter für mich immer der Doppelt kosten. Und ich habe es nur in Allnatura in eine kleine Ecke gefunden, eine bio-laktosefrei, ein kleines Teil. So, das gab Butter, Joghurt und nichts so wirklich mehr. Deswegen habe ich mich zum Beispiel entschieden, selbst Havermilch zu machen, weil ich ziemlich viel Milch benutze und auch die anderen. Und ich habe diese Alternative sehr günstig gefunden, gemacht. Und deswegen später geben wir vielleicht auch die Rezepte von der. Zum Beispiel ich zum Sparen, wir sind Studenten, wir haben nicht so viel Geld allgemein. Und wir gehen auch zum Beispiel, wir waren gewöhnt zu gehen in der Schwarzwaldmilchfabrik in der Öffnungszeiten von denen. Oh, die haben Rabattprodukte und so. Aber zum Beispiel der große Schwarzwaldmilchfabrik hat überhaupt keine laktosefreien Produkte, die bio sind. Okay. Hattest du das Gefühl an einem Mangel von irgendwas außer laktosefreien Produkten?
Ja, Fleisch.
Und Fleisch. Okay, Fleisch ist ja auch frei. Und Fisch aus. Okay. Ja, und wir haben tatsächlich wirklich viel Zeit gebraucht, erst um die günstigste Gemüse zu suchen. Wir waren dann in mehreren Laden am Tag. Und das heißt, wir haben vielleicht mehr als doppelt so lange gebraucht, um einzukaufen als normal. Weil normalerweise geht man einfach zu seinem normalen Stand am Markt oder was auch immer. Und es war auch zum Teil ein bisschen frustrierend. Wenn man in der Uni sitzt oder mit Freunden trifft, kann man nicht einfach einen Kaffee trinken, weil man denkt, okay, das kostet vielleicht die Hälfte von das Geld, was ich an dem Tag zum Essen habe. Und wir konnten auch nicht wirklich mit Freunden essen gehen oder so.
Wir können auch, es gab überhaupt keine Hilfen, das man benutzen könnte. Und zum Beispiel, wir müssen ein paar Ausnahmen machen, weil wir haben so ein paar große Treffen mit unseren Freunden von der und Gäste gemacht. Und wir können überhaupt nicht alles mit Hartz-IV-Geld.
Meine Situation war da ziemlich anders. Also ich hatte zwar genau das gleiche Budget, aber dadurch, dass ich bei einem Gemüsebauern arbeite, hatte ich immer frisches Gemüse. Im Prinzip so viel ich wollte oder mehr, als ich selber essen kann. Und das zeigt so ein bisschen, dass das Ernährungssystem von jedem Menschen individuell ist. Also wenn jemand einen Garten hat, dann sind einfach die Gemüsepreise, zumal in der Saison, kein Thema. Und ist vielleicht auch was, worüber man nachdenken kann. Also dass in einem Garten, den man oft unter dem Freizeitaspekt sieht, auch wirklich so eine Bedeutung zukommen kann. Also dass wirklich Menschen mit wenig Geld sich dann echt besser ernähren können. Bei mir war das auf jeden Fall der Fall. Ich habe auch Freunde hier, die Obstbäume haben. Dann konnten wir... Die haben uns eingeladen, bei ihnen Kirschen zu ernten. So haben wir alle zusammen mal einen Ausflug gemacht und haben Kirschen geerntet, haben die zur Marmelade eingekocht. Am nächsten Tag gab es bei mir Pfannkuchen mit selbst hergestellter Kokosmilch und Kirsch-Erdbeerschaum-Füllung. Also ich habe echt teilweise königlich gelebt. Wie Rosa erzählt hat, auch war es bei uns auf jeden Fall auch so, dass der ganz wenig weiterverarbeitete Produkte gegessen haben, sondern ganz viel selbst gemacht. Und am Anfang war das echt erstmal so eine Zeitinvestition. Und ich habe auch gedacht, das wird ja total nervig, wenn ich für jedes kleine Ding so viel Zeit brauche. Und am Anfang hat das einfach auch lange gedauert, bis ich gewusst habe, wie ich mir zum Beispiel Hafermilch selber mache. Aber dann irgendwann war das eine Sache von also wenigen Minuten, 3 Minuten oder so, und dann hatte ich einen Liter Hafermilch, der ungefähr 16 Cent gekostet hat. Also statt 1,70 Euro, wenn ich es im Tetrapack kaufe. Aber wie gesagt, das hängt ganz stark von der persönlichen Situation ab, wozu man auch Zugang hat. Dann auch solche Fragen wie die Intoleranzen über Erika. Genau.
Ja, also wir hatten einige Strategien, wie wir das gemacht haben. Wir haben hauptsächlich einfach viel gekocht zusammen, weil zusammen, wenn wir zum Einkaufen gehen, kann man einfach, das reicht ein bisschen weiter, wenn man zusammen kocht. Aber wir haben schon unsere Gewohnheiten ein bisschen geändert. Wir haben krass viele Kohlenhydrate gegessen. Ich esse normalerweise mehr Gemüse. Und ich arbeite auch nachts, was zum Teil ein bisschen blöd ist, weil man kann nicht einfach schnell beim Bäcker ein Bio-Brötchen holen, weil das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Wir mussten dann zu Hause viel vorbereiten, was ja auch Zeit kostet. Aber wir haben wirklich alles benutzt. Also wir werfen Essen nicht weg sowieso, aber beim Hafer nicht produzieren hat man immer am Schluss diese Hafer, ich weiß nicht, wie das heißt, Satz, okay. Daraus haben wir Hafercookies gemacht. Wir waren ziemlich kreativ in was wir mit Essen dann gemacht haben, was wir ausprobiert haben. Und vielleicht können wir dann ein bisschen sagen über so Tipps, denn wir haben Unser großer Tipp sind einfach, Sie sei Vegetarier, aber auch zusammen zum Essen oder zu planen, einfach groß ankaufen und zu planen, was wir eine ganze Woche gegessen haben.
Und falls irgendjemand Zugang zu einem Food Co-op hat, vielleicht dahin zu gehen und da einzukaufen, weil das ist auch manchmal günstiger.
Wir haben auch, versuche ich und Sarah, Tomaten anzubauen, aber wir haben überhaupt keinen Balkon, wir sind auf unsere Fenster und der Tomaten von Sarah sind schon an die Decke. Meine sind noch grün, so wir haben überhaupt nicht gebraucht, aber wir haben versucht und die wachsen auch auf kleine Dinge von Fenster.
Ja, wir haben auch einige Kräuter zu Hause, die noch leben. Also das hat uns auch ein bisschen Zeit, Geld gespart. Ja, wenn das auch ein paar Tipps.
Naja, also Tipps, Tipps wollte ich jetzt gar nicht so unbedingt geben, kann man auch noch fragen. Also selber machen haben wir ja schon gesagt. Food Co-op ist, oder wenn man Zugang hat, es gibt auch Verteilerpunkte, wo Lebensmittel, die nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aus den Geschäften weggeworfen werden, wo die verteilt werden und da kann man die abholen. Das gibt es auch für Bio-Lebensmittel. Das sind solche Möglichkeiten. Also was an jedem Einzelnen und jeder Einzelnen liegt, ob man sowas überhaupt nutzen möchte. Aber ich würde jetzt auch gerne vielleicht so die Vortragsphase beenden und würde gerne überleiten zur Diskussion. Und vielleicht gibt es ja schon ein paar Fragen oder Anmerkungen.
Ja, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, das ist die solidarische Landwirtschaft. Also in Freiburg gibt es ja die Gartenkoop, bei denen jeder Mann, jede Frau Mitglied werden kann. Eine Gruppe von Menschen übernimmt die Verantwortung für die Landwirtschaft, das heißt trägt die Finanzen für ein Jahr in der Regel und beteiligt sich dann entsprechend dem persönlichen Einkommen durch einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Das Gemüse, das man bekommt, ich glaube, für eine Person ist es reichlich. Und die Sätze, die sind so eben nach dem persönlichen Einkommen gestaffelt. Der Richtwert für das laufende Jahr war, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 90 Euro. Pro Mitglied. Pro Monat. Genau, und wer eben weniger verdient, kann auch weniger geben. Die Mitglieder verpflichten sich eben mindestens 6 Arbeitseinsätze im Jahr zu machen auf dem Acker. Das heißt, da lernt man auch, was es bedeutet, ökologische, gesunde Lebensmittel ohne Gift und Gen auf dem Acker anzubauen und zu ernten. Wir sind deswegen auch keine Konsumenten, sondern Prosumenten. Und einmal in der Woche wird das Gemüse eben geerntet und verteilt, nach Freiburg gebracht. Von dort gibt es Mitglieder, die dieses Gemüse als Radlerinnen in die einzelnen Stadtteile bringen, in sogenannte Verteilpunkte. Und dort holen es die Mitglieder ab. Ich kann nur allen empfehlen, Mitglied zu werden. Das Gemüse schmeckt lecker und gut. Also ich verschenke auch einiges, wenn ich selber das nicht essen kann. Meine Freundin ist eine überzeugte Vegetarierin, die immer nur Biogemüse isst und die ursprünglich keinen Gefallen an dem Gedanken an Mitgliedschaft in der Coop finden wollte, weil sie sagt, da muss ich ja immer das essen, was geerntet wird. Und wenn ich selber einkaufe, kann ich entscheiden. Also in der Zwischenzeit ist sie überzeugt, dass sie noch nie so gutes und leckeres Gemüse gegessen hat. Und es ist auch gesellig und macht Spaß, ja, weil man andere Menschen kennenlernt, die ähnliche Gedanken, ähnliche Ideen haben, was Ernährung anbelangt. Wir machen jährlich einmal ein Hoffest, dieses Jahr ist es am 3. Oktober in Thunsel, da sind alle Menschen herzlich eingeladen. Wer noch Fragen hat, der kann sich gerne an mich wenden. Übrigens gibt es auch ein bundesweites Netzwerk, weil wir diese Idee ja voranbringen wollen.
Vielen Dank.
Ich habe eine Frage. Kannst du laut sprechen, Frieda? Wissen Sie, wie viele Mitglieder für eure Gartenkoop sind?
Ja, es gibt ja keine festen Beiträge, sondern jeder, der Mitglied ist, stuft sich ein nach seinem persönlichen Vermögen.
Wie viele Menschen gibt es, die von Hartz IV leben, die in der Datenverfügung
sind? Also wir machen keine Befragung, keine Umfrage, aber es sind Menschen dabei. Also wir haben alle sozialen Klassen, vom Piloten und Arzt bis in jedem Fall zu Hartz IV-Menschen. Es ist so, das Budget von der Datenkur wird einmal im Jahr berechnet und den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung vorgestellt. Und dann wissen alle, wie viel die Landwirtschaft für ein Jahr kostet. Und wir bieten dann den Betrag, den wir denken, dass das der richtige ist. Und dann werden alle Beiträge, alle Gebote zusammengezählt. Wenn es ausreicht, ist okay. Wenn nicht, wird gebeten, doch noch ein bisschen zu überlegen, ob man ein bisschen mehr geben kann. In der Regel hat es immer geklappt.
Okay, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen?
Ein Knackpunkt, der jetzt bei euch beiden, also bei euch als Gruppe, bei Ihnen als Person aufgekommen ist, ist die Zeit als Faktor. Und ich habe das Gefühl, Leute, die alleine leben, für sich alleine kochen müssen und irgendwie nebenbei 8 bis 10 Stunden arbeiten, für die ist es, kann ich mir vorstellen, ziemlich schwierig, das immer hinzubekommen, selber zu kochen. Und gerade so Sachen wie Hafermilch selber machen, das ist super gut, wenn das funktioniert, wenn man die Zeit dafür hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einem Arbeitsleben, das sehr viel Zeit in Aufwand in Anspruch nimmt.
Kurze, knackige Antwort.
Ich will noch einen Punkt dazu sagen, als quasi Auflösung vielleicht so ein bisschen. Was ich in der Zeit, wo ich das Problem hatte, gemacht habe, war, dass ich mich mit Leuten zusammengetan habe, dass wir uns verabredet haben, immer bei jemand anders zu essen. Was auch irgendwie ein sozialer Aspekt auf jeden Fall war, aber auch so ein, ich koche für 5 Leute statt nur für einen. Ich werde alle 5 Tage, also ich muss nur alle 5 Tage kochen, die anderen Tage werde ich bekocht. Und was wir gemacht haben, war, weil wir alle vegan waren, dass wir so Brotaufstriche auch immer wöchentlich jemand anders gemacht hat für alle. Und dadurch der zeitliche Aufwand einfach stark minimiert wurde und man auch nicht so vereinzelt ist in so einer Konsumatmosphäre oder so.
Ich würde trotzdem gerne auch was zu sagen. Ist natürlich klar, sich zusammentun ist immer irgendwie eine gute Lösung in jeder Hinsicht, weil es auch mehr Spaß macht. Und also es spart Ressourcen, es spart Zeit und es bringt Freude. Aber also der Einwand mit dem 8 bis 10 Stunden Arbeitstag, in dem Moment, wo ich diesen Arbeitstag habe, habe ich auch mehr Geld. So einfach ist es. Wenn ich wirklich von Hartz IV lebe, von dem Basissatz, und auf den beziehen sich diese 4,50 €, dann habe ich Zeit. Sobald ich arbeite, und wenn es auch nur ein bisschen ist, dann habe ich Freibeträge und bin als Aufstocker, habe ich einfach mehr Geld. Also dieser Einwand gilt wirklich, wenn überhaupt, der gilt ausschließlich bei Studenten, weil das sind die einzigen, die für so wenig Geld tatsächlich irgendwie viel arbeiten müssen. Also indem sie sozusagen halt irgendwie Vorlesungen und was weiß ich. Aber ansonsten gilt es nicht. Also ich gehöre auch zum kreativen Prekariat, aber es ist tatsächlich so, also es ist nicht vorgesehen, dass man arbeitet und dann irgendwie nur 4,50 € am Tag hat. Es ist tatsächlich, also ist nicht systemimmanent, das ist dann selbst entschieden.
Es ist ganz spannend, dass ihr erzählt habt, dass ihr dann bei Norma oder Jürgen oder so dann Bio-Produkte halt, also das Bio-Gemüse ganz günstig bekommen habt und ich frage mich halt, ob es das dann bringt. Also.
Ja, wir haben auch uns das gefragt. Wir haben uns auch das gefragt, aber wir hatten keine andere wirklich Möglichkeiten.
Ja, aber ich glaube, das war dann auch ein anderer Bio, also es gibt mehrere Bio-Zertifizierungen, das war auch kein Pandemik oder irgendwas ganz Hochwertiges, das war, glaube ich, EU-Bio. Und ja, 95% Bio, also ja, das war nicht das Optimalste, was wir eigentlich wollten, aber für uns gab es keine andere Möglichkeit.
Vielleicht kann man dazu sagen, dass man auch die Agenturpreise, die so extrem überhöht sind, vielleicht kritisieren könnte. Und ja,
die
Alnatura und die Biomarktpreise eher kritisieren könnte.
Weil sie sich an das Klientel richtet im Endeffekt, oder es richtet sich weniger nach dem Produktionspreis, als nach dem, den das Klientel, das bei Alnatura einkauft, im Endeffekt bereit ist, dafür zu zahlen. Beispiel Getreidemilch zum Beispiel.
Also ich glaube, das Argument ist, dass die Alnatura-Preise zu hoch angesetzt sind und dass ihr das für kritikwürdig haltet.
Und dass man nicht sie vielleicht die Bioprodukte aus dem Discounter per se bezahlen sollte, weil...
Also ich glaube nicht, dass die Alnatura-Preise zu hoch angesetzt sind, also wenn man so ein bisschen mitkriegt, wenn man Leute kennt, auch die in Bioläden arbeiten. Also es gibt irgendwie Preise, sind mittlerweile ja auch so knapp kalkuliert, dass die auch schon Mühe haben, ihre eigenen Leute gut zu bezahlen. Ich glaube, dass die Margen gering sind, also die Warenpreise sind eigentlich höher. Wobei ich ein bisschen, muss ich sagen, überrascht bin, dass es mit dem Gemüse bei euch so schwierig war. Ich meine, 18 Euro am Tag gemeinsam, dafür kann man eigentlich schon ein bisschen Gemüse kaufen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, von den 18 Euro nehme ich 8 Euro leer, dafür kriege ich irgendwie Blumenkohl und Zwiebeln und Karotten und ich weiß nicht was alles, da kann man riesen Gemüsefette machen. Also ganz habe ich es nicht kapiert, also... Und zwar, ich finde eigentlich eher noch ein Argument, was wirklich gegen den Discounter und für den Bioladen spricht. In den Bioladen gehe ich rein und suche mir wirklich zielgerecht die Menge aus, die ich will. Beim Discounter kriege ich Kilopackungen eingeschweißt, wo mir dann hinterher unter Umständen, vor allem wenn ich einen kleinen Haushalt habe, wo mir dann der letzte Rest verreckt und dann ist der Preis hat, dann hat sich der Preisunterschied nämlich schon wieder ins Gegenteil verkehrt.
Wir haben in einer Folge, glaube ich, nie Gemüse gekauft, weiß ich nicht. Also wir fanden das schon ziemlich teuer. Wir waren einmal auf dem Markt. Ah stimmt, wir haben mal Pomplemousse, wie heißt das auf Deutsch? Pomplemousse? Ah okay, in einer Tulle doch gekauft und Tomaten oder irgendwas. Wir waren aber auch auf dem Markt und haben gesucht nach so saisonale Produkte, die dann bio waren. Weil wir dachten, wenn die in Saison sind, würden die dann auch günstiger sein. Und wir sind nicht jeden Tag eingekauft mit diesen Menge an Geld, den wir hatten. Wir sind so, keine Ahnung, zweimal die Woche einkaufen gerne zusammen. Und wir haben einfach geschaut, wir haben aufgeschrieben, wie viel Geld wir haben, wie viele Tage das noch geht. Und wir haben einfach gesucht, möglichst wenig Geld zu verkaufen. Also ich glaube, wir hätten vielleicht noch hier und da ein bisschen mehr Gemüse kaufen können. Und insgesamt hatten wir noch ein bisschen Geld übrig, glaube ich. Aber allgemein, wir fanden das in einer Tour echt ziemlich toll. Aber
es gibt ja auch immer, wie du schon gesagt hast, dieses Foodsharing. Und als ich Hartz IV bezogen habe, habe ich auch immer ganz viel Container. Und durch Foodsharing habe ich dann eigentlich nie Gemüse kaufen müssen, sondern immer nur die paar Grundsachen wie Brot oder so. Und den Rest hatte ich immer über das, was weggeschmissen wurde, bezogen.
Also Foodsharing, falls es hinten nicht verstanden worden ist, Foodsharing ist eine Möglichkeit oder Containern, also was vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache ist, aber es ist auf jeden Fall eine Strategie, die funktioniert. Ja, also halb legal höchstens.
Bei uns war es mal so in München, also ich selber gehe nicht zum Container zum Müll tauchen, das ist jetzt nicht mal, also über das Alter bin ich hinaus. Aber ich habe mich sehr amüsiert, als Leute, die ich kannte, dann auch mal containert haben, dann war ein Tag später, irgendwie war ein großes Vorhängeschloss davor. Und dann haben die selber auch noch ein Vorhängeschloss hingemacht und haben dann gesagt, macht ihr euer Set, machen wir unseres auch wieder weg. Und das hat dann auch geklappt.
Also Kreativität ist gefragt, wie man sieht. Also für mich persönlich, ich kann es nochmal sagen, also ich wohne nicht mit den drei zusammen, ich wohne woanders und für mich, ich hatte überhaupt kein Problem empfunden so in der Zeit. Also wenn ich ganz normal für mich selbst gekocht habe, was für mich die Probleme waren, war eher so soziale Sachen, also was weiß ich, mit Freunden Falafel essen gehen. Ein Falafel ist ja im Prinzip dann schon der ganze Tagessatz weg, abgesehen davon, dass Falafel nicht bio ist normalerweise. Oder Eis, dann musste ich manchmal schon schlucken, wenn ich an Leuten in der Stadt vorbeigefahren bin in der heißen Zeit, die alle eine Eiswaffel in der Hand hatten und Also das habe ich mir eigentlich nie geleistet. Irgendwann habe ich dann mal diese Selbermacheis-Förmchen, die ihr vielleicht kennt, die kannte ich noch aus meiner Kindheit und die habe ich dann irgendwo aufgetrieben und damit habe ich dann mit einem Saft ein Selbereis gemacht und ja. Also war nicht so toll wie das Eis aus der Eisziele, aber also es war mein erster Versuch und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mehr reinfuchst, dann kann man sicher auch richtig tolles Eis machen. Also oftmals ist es ja wirklich so, dass die selbstgemachten Sachen eine Qualität haben, die man im Geschäft nicht mal für teures Geld finden könnte. Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ganz viel Gemüse gehabt und daraus habe ich Kimchi gemacht. Das ist eine Art der Fermentierung und dadurch ist das Gemüse dann ganz lange haltbar und schmeckt echt super. Und ich glaube, wenn ich sowas kaufen würde, selbst wenn es sowas im Geschäft gäbe, in so einer guten Qualität, also das wäre sicher wahnsinnig teuer. Aber für mich hat das gar nichts gekostet, weil das Gemüse war, das sonst weggeworfen worden wäre. Und ja, also mir ging es genauso wie dir. Ich habe eigentlich in dem Monat wirklich mich gut ernährt, finde ich. Ja, gesund auch. Ja.
Vielleicht nochmal ein kurzes Plädoyer. Also ich glaube, das Schönste ist eigentlich, wenn man die Zeit dafür hat, sich halt selbst zu organisieren. Und also dann eben, weil sie Gartenkoop schon genannt als ein gutes Beispiel, aber halt eben auch die Foodkoop, wo man halt eben die Zwischenhandelnden sozusagen übergeht und halt das selbst organisiert und dann auch im Normalfall billigere, also die Produkte sozusagen, Bioprodukte, gute Bioprodukte halt billiger bekommt und dass das selbst halt eben mit einer Gruppe von Leuten organisieren kann und alles selbst einrichten kann und so. Und ich glaube, das kann einem auch irgendwie Auftrieb geben. So.
Ja, also auf jeden Fall, dass in ganz starkem Maß eine Frage der Organisation ist. Wenn man sich mit anderen zusammentut, dann kann es wirklich gelingen, dass man in einer sehr guten Qualität die Produkte viel günstiger bekommen kann. Also ich weiß nicht, ob jeder das kennt mit Food Corp. Da kauft man in einer größeren Gruppe so ganze Säcke mit Mehl oder mit Grundnahrungsmitteln. Und dadurch, dass die dann einzeln abgepackt werden in so Portionen, sind die zum Teil viel billiger. Und davon gibt es zwei im Moment in Freiburg und eine dritte ist, glaube ich, im Entstehen. Also ist auch eine mögliche Strategie.
Darf ich, wenn jetzt gerade niemand was fragt, ein Wort noch zu Preisen sagen und auch zu Fleisch? Nun bin ich ja ein bisschen ein reiferes Semester und kann mich also noch erinnern, was so Lebensmittel gekostet haben in den 70er Jahren im ganz normalen Supermarkt. Damals gab es praktisch noch keine Bioläden, beziehungsweise die allerersten, fangen da gerade an. Da gab es auch noch nicht so sehr Discounter, sondern da gab es halt Tante Emma und Supermarkt. Das war so die Unterscheidung. Also Bioladen und Discounter waren wirklich außen vor. Und die Preise, wenn man das jetzt mal umrechnet, ob mit dem ganzen, mit der Inflationsrate, waren die Preise, die man damals für ganz normale Lebensmittel, also eigentlich was heißt normal, für diese industriellen Lebensmittel bezahlt haben, das waren die Preise, die eigentlich denen entsprechen, die man heute im Bioladen bezahlt. Die Bio-Lebensmittel sind nicht teuer, sie sind nicht bei Alnatura teuer und also irgendwie Alnatura ist ja noch einer von den Preisfenstern, es gibt ja noch andere, die sind teurer, die kleineren Läden. Die sind nicht teuer, sondern die anderen sind kriminell billig, das muss man einfach sagen. Das Problem ist, teuer und billig ist ja kein absoluter Begriff. Teuer und billig ist wie arm und reich ein relativer Begriff. Die Lebensmittel kommen uns teuer vor, weil es die billigen beim Discounter gibt, die Preise. Deswegen plädiere ich auch dafür, gar nicht zum Discounter zu gehen, weil die Preise, die ich dort sehe, die machen mich nervös. Ja? Also mich macht es auch ein bisschen irre, wenn ich hingehe und ich möchte mir dort vielleicht ein paar Bio-Nudeln kaufen, die kosten dann da knapp einen Euro und daneben liegen welche, die kosten, ich weiß nicht, 19 oder 29 Cent und ich weiß, dass man von denen auch nicht tot umfällt, wenn man die isst. So. Das macht mich dann schon ein bisschen, also ich meine, ich bin da auch, da ist der innere Schweinehund, der sagt dann schon, Mensch, warum müsst ihr jetzt nicht die Radieschen für 29 Cent? Ich weiß aber auf der anderen Seite, das ist jetzt kein, ja, das sehe ich den Nudeln nicht an, aber ich weiß, dass da drin sozusagen eine Wertschöpfungskette steckt, die Leute bescheißt und die Umwelt bescheißt und die vor allem unsere Kinder und unsere Nachkommen bescheißt und die dritte Welt bescheißt, die sozusagen ein einziger Beschiss ist. Die billigen Preise sind Beschiss, an denen darf man sich nicht orientieren. Also die herzunehmen, zu sagen, als Relation, also als Messwert, so als Benchmark, um zu sagen, die anderen sind teuer. Tut mir leid, Leute, das ist nicht richtig. Das muss man sich echt mal vor Augen führen. Genauso bei Fleisch. Genauso das Fleisch. Ich weiß, also in den 60er, 70er Jahren, ich habe das ja noch miterlebt, da war Fleisch generell teuer. Es gab damals kein billiges Fleisch. Es gab kein billiges Hühnchen. Das billige Hühnchen hat irgendwann mal der Jan mit seiner Wienerwaldkette erfunden. Davor gab es kein billiges Huhn. Es gab auch keine billigen Eier. Ich weiß noch, wie ich als Kind mit meiner Oma auf den Markt gegangen bin. Da war ich, was weiß ich, 10, 11, 12 Jahre alt. Da hat ein Ei auf dem Markt, meine Oma hatte wenig Geld, die war viel Rentnerin, also irgendwie so, die hatte wenig Geld, aber meine Oma kaufte dann die sogenannten, da hieß es dann irgendwie die guten Eier, da kostete ein Ei 30 Pfennig. Pfennig. Umgerechnet jetzt auf Euro, mal die 50 Jahre Inflationsrate noch nicht mal mitberechnet, kosten die Eier heute ja auch nicht mehr. Heute zahle ich, heute zahle ich für die Demeter-Eier in den Bioladen, und zwar nicht bei Alnatura, sondern bei Vollkorner, weil das ist mir der sympathischere Laden in München, da ist die Stimmung ein bisschen besser, habe auch die Handlung, glaube ich, die Leute auch netter, da bezahle ich für ein Ei 50 Cent. Das ist, wenn ich die Inflationsrate rausrechne, weniger als damals dieses 30-Pfennig-Ei. Und das war nicht Bio, das war halt einfach, das Ei hieß halt so, ja, das war das einzige das real existierende Ei war das damals. Also bitte, Fleisch war immer teuer, Fleisch, Wurst, Schinken waren immer teuer. Die sind heute billig geworden, aber es ist ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen, was passiert. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich auf der Straße sehe, dass auf der anderen Straßenseite jemand seinen Hund tritt, dann würde ich hingehen und einschreiten. Was den Tieren passiert, die billigen Eier liefern, das billige Fleisch liefert, das ist ein einziger Fußtritt, lebenslänglich für die Tiere. Und danach zu beurteilen, der Preis im Bioladen ist teuer, Leute, das geht nicht.